Datensprechstunde. Ein Podcast für alle, die Statistik und Statistiken besser verstehen und sich nicht vom Datenwirrwarr hinters Licht führen lassen wollen. Im Zwiegespräch hierzu die Ärztin Anne Röhle und der Statistikprofessor Ingo Röder. Folge 7. Alles ist relativ. Wirklich? Über den Einsatz absoluter und relativer Größen. Bei Häufigkeits- und Risikoangaben sollte man, wenn möglich, immer sowohl absolute als auch relative Angaben nutzen und diese im Kontext der jeweiligen Situation beurteilen.
Everything is relative. Dieser Ausspruch wird oft Albert Einstein zugesprochen. Ob dies wirklich von ihm gesagt wurde, ist vielleicht auch eine Frage. Aber nicht die, die wir heute klären wollen.
In der Tat, das wäre das Thema für einen anderen Podcast, jawohl.
Wir wollen heute hinterfragen, warum es wichtig ist, relative und absolute Statements zu unterscheiden und wann welche Sichtweise angebracht ist. Wir, das sind wie immer in dieser Datensprechstunde Ingo Röder
und Anne Röhle.
Absolut oder relativ? Warum ist dir dieses Thema so wichtig, dass du es hier in den Podcast aufgenommen hast? Es klingt mir erstmal eher unkompliziert.
Na, dann lass uns einfach mal mit einem fiktiven Beispiel beginnen. Stell dir vor, es gäbe eine Erkrankung, vielleicht sogar eine mit schwerwiegenden Folgen. Du liest einen Artikel, dass das Risiko, diese Erkrankung zu bekommen durch den Genuss von Zucker, circa 100 Mal erhöht wird. Diese Aussage basiert auf einer Studie, wobei wir mal davon ausgehen wollen, dass diese methodisch korrekt im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis durchgeführt wurde und man dem Ergebnis tatsächlich vertrauen kann. Würdest du ab jetzt auf den Genuss von Zucker verzichten?
Auf gar keinen Fall.
Und warum nicht? Ein um das 100-fach erhöhtes Risiko ist doch nicht nichts, oder?
Naja, doch schon. Aber die Frage ist doch unter anderem, ob ich überhaupt zur Risikogruppe gehöre, wie groß die Stichprobe war, also worauf sich die Angabe bezieht.
Bezugsgröße ist ein sehr gutes Stichwort, was uns nämlich zu unserer Ausgangsfrage führt. Absolut heißt ja auch ohne Bezugsgröße und relativ heißt bezogen auf einen Vergleichswert. Ist die Aussage, das Risiko wird durch den Genuss von Zucker um das 100-fache erhöht, absolut oder relativ?
Ja, ganz klar relativ.
Das ist schon mal richtig. Und was bedeutet ein 100-fach erhöhtes Risiko für dich?
Das hängt jetzt eben davon ab, wie groß das ist.
Genau, das hängt nämlich vom absoluten Risiko ab. Stell dir vor, das Erkrankungsrisiko läge, wie immer, das Ganze ist hier rein fiktiv, bei 1 zu 1 Million. Wenn du wie bisher Zucker isst, wohingegen es 1 zu 100 Millionen ist, wenn du komplett auf Zucker verzichtest. Zwar vergrößert Zucker das relative Risiko tatsächlich 100-fach in diesem Fall, allerdings ist das absolute Risiko, selbst wenn man Zucker weiterhin isst, immer noch extrem klein. Die Sache sehe vielleicht komplett anders aus, wenn das Erkrankungsrisiko ohne Zucker bei 1 zu 1000 und mit Zucker bei 1 zu 10 liegt. Da hätten wir also einen Unterschied von 0,1% gegen 10%, was dann vielleicht schon erheblich wäre.
Ja, das ist klar und das leuchtet ja auch ein.
Ja, könnte man denken. Aber leider kommt es eben sehr oft vor, dass in Pressemitteilungen, Kommentaren, aber tatsächlich auch in wissenschaftlichen Publikationen genau solche Aussagen kommuniziert werden.
Das mache ich auch. Also wenn ich zum Beispiel Vergleiche ziehe. Es gibt ja in der Risikokommunikation schon bestimmte Grundregeln. Mhm. Und die sagen, wenn man mit relativen Aussagen umgehen möchte, dann sollte man auch immer die Bezugsgrößen angeben. Mhm. Also die Vergleichsgruppen.
Ja.
Nutzen, Schaden. Und solche Grundregeln der transparenten Risikokommunikation, also es sind 4 Grundregeln und die erste ist, man sollte Statistiken immer erst grundlegend verstanden haben, bevor
das
man sie kommuniziert.
Sehr gut, ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer und schwerer Punkt, ja. Aber deswegen machen wir ja den Podcast.
Genau.
Genau, zweite Grundregel, immer gleich große Bezugsgruppen kommunizieren.
Ja.
Also nicht Äpfel mit Birnen oder nicht 1000 mit 100 Leuten vergleichen. Die dritte Grundregel wäre, immer absolute Risiken kommunizieren. Und die vierte ist eben, immer Nutzen und Schaden kommunizieren.
Das ist schon mal sehr hilfreich. Dein dritter Punkt mit den absoluten Risiken würde ich jetzt nochmal hinterfragen, denn die Verwendung von ausschließlich absoluten Angaben, die kann auch irreführend sein. Also dazu vielleicht ein anderes Beispiel. Es konnte gezeigt werden, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit einer bestimmten Erkrankung durch die prophylaktische Gabe eines neuen Medikamentes auf 0,1% gesenkt werden konnte. Auch hier gehen wir davon aus, dass diese Angabe auf methodisch korrekten Aussagen beruht, ne? Dann ist es doch ein super effizientes Medikament, wenn es das Risiko auf 0,1% reduziert, oder?
Aber ist 0,1% nicht auch ein relativer Wert?
Na, in dem Fall hier ist es tatsächlich eine absolute Angabe zur Erkrankungswahrscheinlichkeit.
Außerdem fehlt der Vergleich zum Ausgangswert.
Genau, das ist das Entscheidende. Es ist eine absolute Angabe ohne Bezugsgröße. Hier ist zwar die absolute Aussage bezüglich des Erkrankungsrisikos korrekt, aber ob dies ein wirklicher relevanter Vorteil des Medikamentes ist, ist dadurch noch nicht geklärt. Die Aussage wäre nämlich auch richtig, wenn die Erkrankungswahrscheinlichkeit ohne Medikament bei 0,2% läge. Der Zugewinn wäre hier aber eher gering. Hier nämlich wäre der gerade mal 0,1%. Anders wäre es natürlich, wenn der Ausgangswert, das heißt die Erkrankungswahrscheinlichkeit ohne Medikament, bei 20% liegen würde. Dann hätten wir eine Verbesserung um das 200-fache.
Und nun? Weder relative noch absolute Aussagen erlauben uns, Verwirrungen und Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Naja, die von dir genannten Grundregeln der Risikokommunikation waren ja schon mal ein guter Ansatz. Aber wie wäre es denn, wenn wir immer beide Größen, wenn sie bekannt sind, angeben? Also immer relative und absolute. Dies ist im Übrigen auch eine Forderung der Wissenschaft, wenn es um die Berichterstattung von Resultaten klinischer Studien geht. Die Angabe von absoluten und relativen Werten wird unter anderem in dem sogenannten Consort Statement, das ist das Consolidated Standards of Reporting Trials, dort auch genauso kommuniziert.
Ingo, das ist super, dass es dieses Consort Statement gibt. Das kollidiert mit den 7 Sünden des Gesundheitssystems.
Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, was sind die denn?
Ja, das ist zum einen die profitorientierte Forschungsfinanzierung, dann kommerzielle Interessenkonflikte, defensive Entscheidungsfindung, irreführende Kommunikation in medizinischen Fachzeitschriften, Medien und in Patientenbroschüren. Lernt man im Qualitätsmanagementkurs.
Aber habe ich richtig gezählt? Das waren jetzt erst 6, oder? Was ist denn die 7. Sünde?
Jetzt wirst du dich freuen. Das ist nämlich fehlendes Statistikverständnis im ärztlichen Beruf. Aber das beheben wir ja gerade. Ingo, hast du ein Beispiel dazu, dass der öffentliche Diskurs nicht dem entsprach, was die Wissenschaft beschreibt?
Muss ich nachdenken. Man könnte hier vielleicht die Effizienz von Impfung angeben. Wir erinnern uns ja an die Kommunikation zur Corona-Impfung. Dort wurde für den BioNTech-Impfstoff gerade zu Beginn sehr häufig zitiert und kommuniziert, dass dieser eine 95-prozentige Wirksamkeit hat, was durchaus korrekt ist.
Aber?
Die Frage ist, was diese Aussage wirklich bedeutet. Es ist nämlich ein relatives Statement. Dieses besagt, dass die Inzidenz, neuer Fachbegriff, das heißt die Neuerkrankungsrate, mit der Impfung auf 5%, also 100 minus 95%, ne, also 5% der Neuerkrankungsrate ohne Impfung reduziert werden kann. Wobei man sich hier auch noch auf eine symptomatische Erkrankung, bei der die Infektion mittels PCR nachgewiesen wurde, beschränkt und nicht etwa auf eine reine Infektion bezieht. Ne? Das heißt, diese Angabe bedeutet, man vermeidet durch die Impfung 95% der symptomatischen Erkrankungen von denen, die man ohne Impfung erwarten würde. Das heißt, das ist eigentlich unsere Bezugsgröße.
Also ist die Angabe mit den 95% Wirksamkeit eine relative Aussage?
Genau, in diesem Fall ist diese Angabe eine relative Aussage bezogen auf das, was man ohne Impfung erwarten würde.
Und die absoluten Werte der Neuerkrankungsrate, wurden die nicht angegeben?
Naja, die Frage ist, von wem? In der dazugehörigen Publikation, ich beziehe mich jetzt hier auf die Publikation von Pollack und Kollegen im New England Journal of Medicine aus dem Jahr 2020, werden sowohl absolute Zahlen als auch diese eben benannte relative Effizienz angegeben. Die absoluten Zahlen, also speziell 8 symptomatische Erkrankungen mit Impfung und 162 symptomatische Erkrankungen ohne Impfung bzw. mit einem Placebo, in jeweils 22.000 Personen, habe ich allerdings in der öffentlichen Debatte so eher wenig gehört. Noch problematischer ist hier vielleicht aber auch die Tatsache, dass diese 95-prozentige Effizienz an sich oft falsch interpretiert wurde.
Inwiefern?
Na, wenn man mal fragt, was unter einer 95-prozentigen Effizienz des Impfstoffs verstanden würde, dann kam und kommt sehr oft die Aussage, dass man davon ausgehe, dass sich 95% der Personen, die geimpft sind, bei Kontakt mit dem Erreger überhaupt nicht anstecken. Dies wäre aber zum einen eine absolute Angabe, was die Angabe einer 95%igen Effizienz aber nicht ist, denn die Effizienzangabe bezieht sich auf den Vergleich mit nicht geimpften Personen. Und zudem, vielleicht noch wichtiger, die Aussage bezieht sich auf symptomatische Erkrankungen und eben nicht auf die Infektion an sich. Ich glaube, dass hier fehlendes Verständnis dessen, was von den Wissenschaftlerinnen eigentlich korrekt dargelegt wurde, zu Enttäuschung führt. Im Sinne, man behauptet, dass die Impfung fast sicher ist, so klingt es ja bei 95%iger Effizienz, und dass sie mehr oder weniger komplett vor einer Infektion schützt, was sie aber offensichtlich nicht tut. Allerdings hat das eben auch niemand jemals wirklich ernsthaft behauptet.
Ja, zumindest nicht in der Publikation von Pollack und Kollegen. Also zurück, auch hier muss man festhalten, wir müssen absolute und relative Aussagen gemeinsam berichten.
Und im Kontext diskutieren, denn auch das zeigt das Beispiel der Impfeffizienz sehr schön. Es gibt offenbar einen recht erheblichen relativen Vorteil, ja, in diesem Beispiel hinsichtlich symptomatischer Erkrankung, wobei das absolute Risiko einer symptomatischen Neuerkrankung im Studienzeitraum absolut gesehen für beide Gruppen doch eher klein war. Andererseits, und auch das sollte man nicht vergessen, muss man auch bei kleinen, absoluten individuellen Risiken beachten, dass selbst so ein kleiner Unterschied im individuellen Schutz bei der Menge der potenziell gefährdeten Menschen insgesamt zu einem massiven Vorteil führen kann.
Okay, wir halten also fest, gerade bei Häufigkeits- und Risikoangaben sollte man immer absolute und relative Angaben nutzen und diese dann auch noch im Kontext der jeweiligen Situation beurteilen.
Dazu gibt es nichts hinzuzufügen, dem würde ich mich so vollständig anschließen.
Vielen Dank, Ingo. Also ich freue mich schon auf weitere Diskussionen in unseren nächsten Folgen, wo wir uns dann noch einmal speziell mit weiteren Interpretationen statistischer Prinzipien und Kennzahlen beschäftigen werden. Und mit den möglichen Fallstricken. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Das wird ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Aber Zeit ist ja relativ.
Absolut.